Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, Bilder eines Jahres. Das Titel meiner Predigt. Wir sind in einer Reihe über das Lukas-Evangelium, fand ich gestern heraus. Ich habe aber zum Glück eine Stelle aus Lukas und zwei Querverweise auf Hauptthemen von Lukas. Bilder eines Jahres, viel war los. Der eine von euch, der ein oder andere, hat vielleicht einen Jahresrückblick gesehen. Jeder Sender sendet ja mehrere davon. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, im Mittleren Osten. Ich könnte noch viele weitere Sachen. King Charles wurde König. ChatGPT kam auf den Markt. Viele andere Dinge. Mehr oder weniger wichtig, mehr oder weniger aufregend. Viele von uns haben persönlich einiges erlebt. Der eine oder andere hat vielleicht die Uni abgeschlossen oder die Schule. Oder sich verlobt. Das ist super. Viele von uns haben schöne Urlaube gemacht. Ich habe eine Wärmepumpe installiert. Das Bild habe ich nicht mitgebracht. Für einige von uns gab es traurige Ereignisse. Viele waren krank, im Krankenhaus. Viele Menschen sind gestorben. Ein Bild von der Beerdigung meines Vaters jetzt im Dezember. Und es gibt zwei Bilder, die mir im Kopf hängen geblieben sind von diesem Jahr. Wenn ich über dieses Jahr nachdenke, es sind nicht die Nachrichtenbilder. Es sind zwei Bilder, über die wir viel gesprochen haben, die ich mir mal probiert habe zu visualisieren in Vorbereitung einer Predigt, bei der ich krank war. Danke, Florian, fürs Halten. Das eine Bild ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Kernstelle hier ist in Epheser 2, ab Vers 19. Ich finde das Ganze spannend, denn hier geht es um Identität. Identität ist immer spannend, weil wenn man sich so vorstellt, gestern Abend war ich bei einer Party, man stellt sich vor, hallo, ich bin der Dirk. Und dann kommt, was machst du so? Ja, ich arbeite für ein Institut und wir bewerten Banken und deren Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Vielleicht noch, ich habe Volkswirtschaft und Statistik studiert oder worüber ich den Gastgeber kannte, ich bin der Papa von Julia und dies und so weiter. Unsere Identität beschreiben wir häufig über die Dinge, die wir mal gelernt haben, die Dinge, die wir beruflich machen, vielleicht noch, wo wir wohnen, ich bin Lichterfelder oder so. Und die Identität, von der Gott hier spricht, ist ganz anders definiert. Und wir fangen mal an, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier ist das Stichwort, der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben ja als Gemeinde uns ein Ziel gesetzt, dass wir mehr erfüllt sein möchten vom Heiligen Geist. Die erste Predigtserie dazu, Tempel des Heiligen Geistes. Und hier ist eine Kernstelle davon. Gott sieht uns nicht als die, die definiert sind über ihre Jobs und wo sie wohnen und was sie gerne als Hobby betreiben. Gott sieht uns als seine Hausgenossen. Gott sieht uns als die, die zu seinem Volk gehören. Und Gott sagt, ich habe eine Vorstellung davon, wie sowas aussehen soll, wie dieser Tempel ist, in dem ich wohnen will. Darüber will ich nachher ein bisschen sprechen. Und er sagte zum einen, ihr seid erbaut auf dem Fundament der Apostel, wo Christus der Eckstein ist. Die Apostel haben das Neue Testament geschrieben, das heißt, wenn wir wissen wollen, was die so gelehrt haben, finden wir das hier. Das Neue Testament hat zahllose Zitate und Verweise ins Alte Testament. Also wir sehen, die ganze Bibel ist hier inbegriffen in diesem Fundament. Jesus ist der Eckstein, unser engster Freund, unser Bruder, unser Retter. Und wir sind fest integriert. Denn er spricht hier davon, dass der ganze Bau wächst. Wir sind ein Gebäude. Wir sind nicht irgendwie jeder so für sich, sondern wir sind ein Gebäude. Ich habe immer eine Kirche statt eines Tempels. Und dieses Gebäude wächst. Der ganze Bau soll, in Vers 20 hier, dass der ganze Bau ineinander gefügt wächst. Zu einem heiligen Tempel durch den Herrn. Das heißt, er ist noch nicht so ganz fertig, sondern das Ganze wächst noch, aber es ist ein Tempel. Und manchmal frage ich mich, sieht unser Tempel vielleicht eher so aus? So ein paar Ansätze sind schon da und so ein paar Mauerstücke und sonst liegen auch noch ganz schön viele Steine rum, die halt so lose rumliegen, die nicht wirklich fest integriert sind als Teil einer Mauer. Und dann frage ich mich, wenn das das Bild ist, das Gott hat, wo stehe ich da? Und frag dich, wo stehst du? Bin ich einer der Steine, der lose rumliegt? Oder bin ich fest integriert in so einer Mauer, wo ich Leute um mich rum habe, einige sehr eng, einige ein bisschen weiter weg, aber fest integriert, ein fester Bestandteil, ein Bestandteil von was Größerem. Und als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich so, eigentlich ist das so das 180-Grad-Gegenteil von dem, was unsere Gesellschaft so lehrt und propagiert. Ich glaube, wir haben ein gewaltiges kulturelles Problem, das nachzuvollziehen, was hier Gott in der Bibel sagt. Also zum einen, unsere Gesellschaft lehrt ja Individualismus. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein Geschmack, meine Karriere, mein Beruf, meine Freunde, anders als die von dem Rest meiner Familie, meiner Freunde und so weiter. Hauptsache, ich habe meinen Willen und meine Interessen. Und während in den meisten anderen Ländern, naja, sobald es mal eine finanzielle Notlage gibt, man sich auf seine Familie verlassen können muss, haben wir einen Sozialstaat, wo das nicht mehr unbedingt nötig ist. Das ist natürlich sehr segensreich, aber es hat eben auch Nachteile. Also wenn ich mit einem Italiener spreche und sage, wie funktioniert eigentlich euer Land, ich kapiere das gar nicht, und er meint, wenn es uns schlecht geht, würden wir uns niemals darauf verlassen, dass der Staat uns schon helfen wird. Vielleicht passiert das, das ist super, aber la familia, das ist da der Kern, darauf verlässt man sich. Und das ist ein Industrieland nicht weit entfernt von uns. Und in den meisten Ländern ist es halt so, man braucht seine Familie. Schon für finanzielle Notlagen. Das ist bei uns nicht mehr so und deshalb ist dieser Individualismus so stark mit ausgeprägt, mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, aber der macht es uns so schwer nachzuverstehen, dass das hier Teil eines Gebäudes zu sein, Teil einer festen Struktur zu sein, dass das hier erstrebenswert ist, weil unsere Gesellschaft uns Tag für Tag das Gegenteil als Ideal erklärt. Ich sitze manchmal im Restaurant, ich schaue mich um und ich sehe, wie Familien da sitzen. Es gibt auch keinen Streit in der Familie, die sitzen alle ganz harmonisch da und schauen auf ihre Handys. Jeder für sich schaut auf sein Handy und strecken sich womöglich noch WhatsApp-Nachrichten an die Leute, die am selben Tisch sitzen. Guck mal, ich habe ein Foto gemacht. Und dann denke ich so, das ist schon eine ziemliche Vereinsamung. Tatsächlich gab es Umfragen, jetzt zu Weihnachten, haben Sie Angst vor Einsamkeit? Natürlich haben viele alte Leute gesagt, naja, Ehepartner verstorben, Familie verstorben. Ja, ich habe Angst vor Einsamkeit, aber 17% der jungen Menschen haben gesagt, trotz aller WhatsApps, Facebooks, TikToks, was die so alle haben, ich habe Angst vor Einsamkeit. Der Individualismus hat eben seine Kehrseite. Die sind halt eben nicht Teil eines Gebäudes, in dem Gott wohnt. Unsere Gesellschaft sagt, du hast ein Recht auf. Das ist so ein ganz großer Kern von allen möglichen. Ich finde es spannend, wir reden sehr viel über Umweltschutz und reden noch mehr und dann reden wir noch mehr. Und wenn es dann dran geht, es soll ein Windrad gebaut werden, dann kommt regelmäßig eine Bürgerinitiative und sagt, Klimawandel, großes Thema, ganz was Wichtiges, Windenergie, ganz was Wichtiges, aber nicht bei uns. Das zerstört ja meine Aussicht. Da denke ich so, wow. Und das ist in unserer Gesellschaft auch durchaus nicht nur gern gesehen, sondern akzeptiert. Die Medien sagen, genau. Und denke ich so sagenhaft. Uns wird halt gelehrt, das ist so ein großes Ziel, da reden wir täglich, das ist das wichtigste Thema in den Wahlkämpfen. Aber sobald es dran geht, dass jemand seine Komfortzone einschränken muss, ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Egoismus zählt dann halt mehr. So werden wir aufgezogen, das hören wir jeden Tag in den Medien, das halten wir für normal. Die Frage ist das normal? Anja, meine Frau, würde sagen, das ist schon normal. Wenn ich normal mal daran messe, was in der Bibel steht, muss ich sagen, nein, es ist nicht normal. Es ist halt ungesund. Wir sehen das auch am Umweltschutz. Kleine Notiz dazu, welches Land produziert den meisten Solarstrom? Welches Land produziert mehr Solarstrom als alle westlichen Demokratien zusammen? In Europa, Nordamerika und Australien. China. Und wenn so, ich hatte ein anderes Bild. Bei uns regiert halt der Egoismus, wenn es darum geht, tue ich was für Klimawandel. Und wir finden das normal, weil man uns so erzogen hat, weil man immer propagiert, das sei gut. Und das funktioniert halt nicht, wenn man Teil eines Gebäudes sein soll, Teil eines Tempels sein soll, fest eingefügt mit engen Beziehungen zu den anderen. Weil enge Beziehungen zu anderen heißt, ich muss halt mit dessen Stärken und Schwächen klarkommen. Und manchmal sind Menschen um einen rum anstrengend oder vielleicht auch nervig. Und dann muss man sich auf die einstellen und das ist nicht immer leicht. Und manchmal ziehen Leute in andere Städte, dann ist da ein Loch in der Wand. Und es kommt vielleicht jemand anders, aber es tut halt weh, wenn gute Freunde wegziehen. Aber unsere Zeit lehrt uns eher zu sagen, nein, ich muss darauf achten, meine Zeit, meine Energie und meine Kraft. Und wenn es dann dran geht, wollen wir uns treffen als Bibelkreis. Oh, das ist zu viel, meine Zeit ist mir so wichtig. Das ist kein einfaches Thema, das ist für jeden Einzelnen eine komplexe Sache mit Krankheit und Arbeit und Reisezeiten, das ist auch gar kein Thema. Aber die Denke, die wir gelernt haben, ist, meine Zeit ist so wichtig und nicht so sehr, eigentlich ist es Gottes Zeit. Der hat sie mir geschenkt und der hat einen Traum, wie ich leben soll, damit ich erfüllt bin. Der hat einen Traum dafür, wie Christentum funktionieren soll. So hat Jesus uns das vorgelebt und so sagt Gott, der uns gemacht hat, so werdet ihr erfüllt. So wie eure Kultur heute das vorlebt und vormacht, funktioniert es nicht so wirklich. Selbst bei den jungen Menschen mit all ihren sozialen Medien haben 17% Angst vor Einsamkeit zu Weihnachten. Bei uns ist auch normal, die Rechte von Minderheiten, Mikrominderheiten und Nanominderheiten sind wahnsinnig wichtig. Wenn jemand schreit, oh, wenn ein Weißer Rasterlocken macht, dann gibt es Leute aus der Karibik, die sagen, das ist doch super, schön, dass ihr unseren Geschmack übernehmt, wir finden das auch toll. Aber es gibt eben auch ein ganz paar, die sagen, nein, das ist eine kulturelle Aneignung. Und wir lernen, das ist das große Problem, wir lernen nicht in der Gesellschaft, wie man eine Einheit ist. Wir lernen nicht mehr, wie man Distanzen überwindet und die Unterschiede abbaut, so wie sich Gott das vorgestellt hat. Und deshalb benutze immer wieder solche Bilder. Dieses Bild, ihr seid Teil eines Tempels, fest eingefügt und wir wachsen zusammen. Jeder Einzelne wächst und die Gruppe wächst. 2 Kapitel später vergleicht er die Gemeinde mit einem Leib. Und auch ein Leib ist so, meine ganzen Gliedmaßen, die hängen schon ziemlich fest zusammen. Also da fällt nie eins ab. Der Finger ist vielleicht relativ weit weg von meinem Darm meistens, aber irgendwie, der fällt halt nicht ab. Wir sind fest zusammengefügt. Und ich glaube, kulturell fällt es uns wahnsinnig schwer, das zu verstehen und zu sagen, so will ich leben. Auch wenn das von unserer Kultur als komisch empfunden wird. Und ich glaube, hier ist ein Bereich, wo wir einiges opfern müssen. Von unserer Denkweise, wo wir sagen müssen, ich will lernen, anders zu denken. So wie Gott halt denkt. Das ist ein Opfer. Das ist anstrengend. Opfer ist eines der Kernthemen bei Lukas. Also ich glaube, wenn wir über Lukas predigen, wird das immer mal wieder vorkommen, das Thema Opfer. Das Opfer, diese Denke, die unsere Gesellschaft uns vorlebt und erzählt und propagiert Tag für Tag. Auch wenn sie mitunter Vorzüge hat, sie ist halt nicht das, wie Gott sich das Ganze vorstellt. Und wie Gott uns geschaffen hat, dass wir erfüllt und glücklich sein können. Der Punkt für dich, den ich dir empfehle, mit nach Hause zu nehmen für deine Zeit mit Gott. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn die Gemeinde so ein Gebäude ist. Festgefügt, eine Einheit. Und in der Mitte wohnt Gott. Was für ein Traum. Und Gott sagt, das ist mein Konzept, so will ich das haben. Und das heißt, das kann auch funktionieren. Das ist Gottes Vision. Für Gott ist Gemeinde nicht, ja, eine Gruppe von Leuten, man trifft sich 1 bis 2 Mal die Woche und vielleicht sogar noch mittwochs oder so. Für Gott ist das eine Einheit. Wie man das technisch umsetzt, ob man sich vielleicht per Telefon trifft, wie meine Gebetsgruppe, muss jeder selbst organisieren, aber das ist Gottes Vision. So können wir sein, so können wir leben und davon erfüllt sein. Wir alle zusammen als eine Einheit und Gott wohnt in der Mitte. Das ist das erste Bild, was mir hängen geblieben ist aus diesem Jahr. Dieses Bild denke ich sehr, sehr häufig. Eine Einheit, ein Tempel, fest zusammengefügt auf dem Fundament der Apostel mit Jesus als Eckstein. Und hier mein zweites Bild. Wohnung Gottes. Jetzt fragt euch, was dieser Berg damit zu tun haben mag. Er sagt ja hier, Gott will bei uns wohnen, in Epheser 2.
Jetzt haben wir wieder eine kulturelle Distanz, anders als die, die das am Anfang hier gehört haben. Also viele der Christen damals waren ja auch Juden, das heißt, die kannten das Alte Testament vorwärts, rückwärts und diagonal. Die kannten sehr viel davon auswendig, die kannten alle diese Geschichten, die kannten all diese Bilder, die im Alten Testament gemalt wurden, um die geistlichen Punkte klarzustellen. Also habe ich mir gedacht, versuche da mal zu verstehen, wie haben denn die Menschen damals das verstanden? Was waren so deren Bilder, die in deren Kopf entstanden sind, wenn die das gehört haben? Gott will bei uns wohnen und uns ganz nah sein. Und damit fangen wir mal an im 2. Mose 19. Das ist so der Anfangspunkt. 2. Mose ist ja das Buch, in dem das Volk gerade, Israel gerade entstanden ist und aus Ägypten rauszieht. Und 2. Mose 19 ist so die erste Stelle, wie sich ein Jude damals und auch heute physischen Kontakt, Nähe zu Gott vorstellt. Hier geht es um Mose. Das Volk ist ausgezogen aus Ägypten, steht jetzt am Berg Sinai. Und im Vers 17 lesen wir: Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr, im Feuer. Und der Rauch stieg auf, wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Das ist das erste Bild, was jemand, der tief im Alten Testament verwurzelt ist, kriegt, wenn es heißt, Gott will bei uns wohnen. Dieses Bild, da ist dieser riesige Berg. Und auf diesem riesigen Berg zeigt sich die Wolke, in der Gott sich befindet. Und der Berg raucht, es sieht aus wie Feuer. Und die Leute haben hochgeschaut und genau das gesehen. Die hatten ja kein Fernsehen, das heißt, diese Hollywood-Bilder kannten die alle nicht. Was für ein Anblick. Für jemand, der bisher in Ägypten gewohnt hatte, nie rumgereist ist. Was für ein Anblick, dieser riesige Berg. Und darüber Rauch und Feuer. Sie kannten die Wolkensäule, die nachts eine Feuersäule war und sie durch Ägypten, aus Ägypten rausgeleitet hat und durch die Wüste bis zu diesem Berg. Und plötzlich sehen sie, jetzt kommt Gott uns nahe und sie können Gottes Stimme hören. Und das erste Mal sieht dieses Volk, dieser Gott, von dem der Mose immer redet und von dem unsere Väter und Ältesten immer erzählt haben, die Geschichten von Jakob und Abraham, der Gott ist hier, der Gott ist nah, der redet mit uns. Das war das erste Bild, was Juden hatten, wenn sie gesagt haben, boah, Gott ganz nah bei uns. Das nächste im Exodus 24, also 2. Mose 24, schließt halt daran an, ab Vers 9. Wir haben ja gerade gesehen, Gott kommt über den Berg Sinai, zu sehen ist die Wolke. Wie noch? Toll, danke. Zu sehen ist die Wolke, zu sehen ist das Feuer, in dem Gott da ist. Und in 24, Vers 19, sehen wir dann, wie halt Mose und weitere Gott näher kommen. Wo ist denn Vers 9? Da. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus, wieder der Edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Völlig unvorstellbar, bis zu diesem Zeitpunkt. Menschen sehen Gott. Mose ist dabei, die drei wichtigsten Priester sind dabei und 70 der Ältesten, also der Führungskräfte, würde man heute sagen, die gehen das erste Stück auf den Berg und sie sehen Gott. Unfassbarer Traum. Gott, den man nicht sehen kann, ist plötzlich da. Er will dem Volk nahe sein und hier sind die ersten Menschen, die ihn tatsächlich sehen. Am Anfang konnten sie ihn hören, das ganze Volk, und jetzt kommen halt ihre Leute, ihre Repräsentanten und gehen den Berg hoch. Ab Vers 12 weiter, und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir, auf den Berg und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er, bleibt ihr hier, bis wir zurückkommen. Aaron und Hur sind bei euch, halt jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Das ist das Bild, was die Israeliten gesehen haben, als sie Epheser 2 gehört haben. Das haben natürlich alle Apostel, diesen Inhalt haben die Apostel alle mal gepredigt, es war nicht nur einer, der das mal aufgeschrieben hat. Wenn die das gehört haben, das hier war das Bild. Gott wohnt bei uns, da ist dieser riesige Berg. Und auf dem riesigen Berg kommt plötzlich die Wolke runter und nähert sich den Menschen. Und ein einziger Mann, gut, plus ein Diener Josua, können mit Gott reden. Bei uns ist das anders. Jeder von uns kann mit Gott reden, jeder von uns kann Gott begegnen, jeder von uns hat diesen Geist. Für die damals wäre das ein unvorstellbares Privileg gewesen, war es auch. Aber als sie das gehört haben hier in Epheser 2, dachten sie, wow, das ist das Bild. Da kommt Gott zu uns und wir können mit ihm reden. Und dann ging es weiter. 2. Mose 29, Vers 42, die nächste Stufe, wie Gott ihnen näher kam. 42, im 2. Mose 29, da geht es um die Stifthütte. Das soll das tägliche Brandopfer sein bei euren Nachkommen am Eingang der Stiftshütte vor dem Herrn, wo ich euch begegnen und mit euch reden will. Daselbst will ich mit den Israeliten begegnen, und das Heiligtum wird geheiligt werden durch seine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Dass sie erkennen sollen, dass ich der Herr ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne, ich, der Herr, ihr Gott. Das ist das Bild. Plötzlich gibt es halt nicht nur diesen Berg, wo sie irgendwann wegziehen werden. Plötzlich gibt es diese Stiftshütte. Ein Gebäude von Menschen gemacht, wo Gott dann regelmäßig anwesend ist. Und da kommt diese Wolke, beziehungsweise es kommt die Herrlichkeit des Herrn, vorhin haben wir gehört, war anzusehen, wie ein verzehrendes Feuer. Da kommt die Herrlichkeit des Herrn auf die Stiftshütte. Und das Volk sieht, da können wir Gott begegnen. Wir selber trauen uns da jetzt nicht so ganz hin. Mose kann dahin mit Josua, ab und zu einer von den Priestern, die Gott näher sind. Aber Gott ist präsent. Hier bei uns. Und Gott will bei uns wohnen. Später sind sie im gelobten Land, da wird dann die Stiftshütte ersetzt durch einen Tempel. Im 1. Könige 8 sehen wir halt, wie die Herrlichkeit Gottes auf den Tempel kommt und den Tempel erfüllt. Und dann kommt 586 die Zerstörung des Tempels. Das Volk wird verschleppt, das Volk muss nach Babylon, der Tempel ist weg. Was passiert mit Gottes Präsenz, was passiert mit Gottes Gegenwart? Plötzlich ist nicht Gott weg, das Volk ist weg, was kommt? Wenn wir in Hesekiel lesen, in Hesekiel 10, sieht Hesekiel, wie vom Tempel die Herrlichkeit Gottes sich erhebt und auf einem Gefährt aus Cherubim nach Osten fährt, wo sein Volk ist. Und in Hesekiel 43, ab Vers 4, kommt sie zurück. Die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes kommt zurück zu seinem Volk, das aus dem Exil gegangen ist. Da steht dann ab Vers 4, Hesekiel 43. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob mich, Hesekiel, ein Wind empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen mit mir reden vom Herrn, vom Hause heraus, während der Mann neben mir stand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, das ist der Ort meines Throns und die Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten, und das Haus Israel soll nicht mehr meinen heiligen Namen entweihen. Das ist also das Bild, was die Juden hatten aus dem Alten Testament. Das nächste ist in Lukas 2. Das Alte Testament endet, die Zeit der Propheten ist vorbei, 400 Jahre passiert nichts. Und dann gehen wir mal zu Lukas 2. Wir denken, hey, Moment mal, Weihnachtsgeschichte? Wieso Weihnachtsgeschichte? Lukas 2, Vers 9. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, den Hirten, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Andere Übersetzung, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Wir kennen das, viele von uns, von Kindesbeinen an, haben das von Kind auf gehört. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, was das heißt. Und irgendwann so, Moment mal, die Herrlichkeit des Herrn. Das heißt, das, was jahrhundertelang die nicht gesehen hatten, plötzlich war es wieder da. Jesus wird geboren. Und die Herrlichkeit des Herrn ist wieder da. Gottes Präsenz ist wieder da. Und die Hirten wussten das. Die haben verstanden, wow, das hat es seit Jahrhunderten nicht gegeben. Jetzt ist Gottes Gegenwart so hier. Gott wohnt bei uns. Und für uns ist das Realität. Für uns ist Gott jeden Tag da. Denn Gottes Traum ist, wir sollen ein Tempel sein, den er füllt. Und diese Gegenwart Gottes haben wir jeden Tag. Die Juden damals hatten es nicht, für die war das unfassbar. Die hatten Gänsehaut, als sie das gehört haben. Und natürlich, die Bibel endet, man mag es nicht meinen, in der Offenbarung 21, wieder damit. Gott will bei uns wohnen. Wir werden keine Sonne mehr brauchen, denn Gott ist unser Licht. Offenbarung 21, 1 bis 4. Meine Anregung für dich, denk häufiger an dieses Bild. Der riesige, glorreiche Gott wohnt in einem Tempel, gemacht aus uns, und wir können ihm nah sein. Er will bei uns wohnen. Etwas, was sein Volk damals sich nicht mal vorstellen konnte. Das ist für uns tägliche Realität. Das ist Gottes Traum für uns. Und als letzte Stelle, Epheser 5. Wie kommen wir jetzt dahin, vom Geist erfüllt zu sein? Also wir sehen jetzt, das ist Gottes Traum, das klingt super. Gott erfüllt uns. Wir sind eine Einheit. Wir wachsen zusammen. Das ist toll, aber wie kommen wir dahin? Epheser 5, ab Vers 15. Vers 15, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, sondern woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und jetzt für die Freunde griechischer Grammatik kommt eine Überleitung zum nächsten Satz. Da steht im Griechischen in dem. Also lasst euch vom Geist erfüllen in dem. Das ist der Schlüssel. Wie kommt man eigentlich dahin? In den meisten Übersetzungen kommt es nicht besonders gut raus. Lasst euch vom Geist erfüllen in dem ihr, Vers 19, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Weg dahin, vom Geist erfüllt zu werden. Das sind die Dinge, die wir tun sollen. Matthäus hat toll über Werke geredet. Es geht im Christentum nicht darum, irgendwas zu leisten, um sich seine Errettung zu verdienen, aber um den Lebensstil zu führen. Muss ja deinen Lebensstil führen. Und der ist davon geprägt. Der ist davon geprägt, dass wir einander ermutigen und ermuntern, dass wir Bibelstellen benutzen und andere inspirieren. Wie ich erzählt habe, ist mein Vater diesen Monat gestorben und dann war ich halt mehrere Tage bei meiner Mutter in Bielefeld und es gab Aussegnungsgottesdienst und viele Nachbarn kamen vorbei und haben Bibelstellen mitgebracht auf ihren Karten, die sie halt so Kondolenzkarten eben. Und es war jedes Mal sehr ermutigend. Ich habe meine Kraftzeit gemacht, in Jesaja-Stellen gelesen und es war so aufbauend zu wissen, ich habe diese Perspektive, ich werde bei Gott sein. Gott hat diesen Traum, wir können schon hier Teil dieses Tempels sein, wo er wohnt. Und dann kommt Offenbarung 21, Gott wird unter uns wohnen. Es war also ermutigend, diese Bibelstellen zu hören. Das ist Gottes Vorstellung, so werden wir vom Heiligen Geist erfüllt. Wir sollen auch dafür beten, aber es ist keine komische, magische Sache, die da passiert, sondern der Weg dahin ist, wir lesen unsere Bibel, wir verwenden es, um einander zu ermutigen, zu ermahnen. Wir singen geistliche Lieder füreinander und wir danken Gott für alles, was wir haben von ihm. Also zusammenfassend, Bilder eines Jahres. Mir sind zwei Bilder ganz besonders hängen geblieben. Kommen wir nochmal? Nein. Dies ist das eine. Bin ich Teil einer Mauer, fest eingefügt, mit engen Beziehungen zu anderen? Oder bin ich ein Stein, der lose rumliegt? Vielleicht mal so, mal so. Was will ich denn sein? Will ich so lose rumliegen? Und da gibt es so einen Teil, das ist dann der Tempel. Und ich weiß irgendwie, also gehöre ich so dazu oder so. Oder will ich Teil sein von dem großen Ganzen, Teil dieses Tempels, der zusammengefügt wächst? Ups, falsche Richtung. Und als Zweites, es gibt diesen herrlichen Gott. Gottes Herrlichkeit, die zum Volk Israel kam, damals auf dem Berg und dann immer näher in die Stiftshütte, wo Mose jeden Tag hin konnte, dann in den Tempel und dann zu uns, jedem Einzelnen in den Tempel, den wir für ihn darstellen. Und damit ein frohes neues Jahr 2024 und Gott sei die Ehre.